Amen. Ihr Lieben, wunderschönen guten Abend. Hey, schön, dass ihr da seid. Wünsch doch mal deinem Nachbar so einfach so Gottes Segen und sag ihm mal, cool, dass du heute da bist. Es ist echt cool, dass du heute da bist. Guck mal, falls einer allein ist. Es ist echt cool, dass du heute da bist. Ich habe von einer Nonne gelesen, die ist mit einem fremden Auto unterwegs gewesen, wusste nicht genau, wie lang man auf Reserve fahren kann. Und es hat sich einfach länger hingezogen, bis die Tankstelle kam. Irgendwann ist das Auto, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, ich habe es schon erlebt, einfach Sprit ausgegangen. Und so war sie ganz frustriert, hat sich auf den Weg gemacht, so über ein paar Felder und über ein paar Zäune und kam dann tatsächlich an einem Bauernhof an. Und der Bauer meinte dann nur so, also ich habe ja so einen großen Tank, aber wenig Zeit, wissen Sie was, sagt er zu der Nonne, nehmen Sie sich einfach da den alten Nachttopf, den er bisher als Hühnerfutterschale genommen hat, da fülle ich Ihnen ein bisschen was rein. Und sie war ganz dankbar, ist mit dem Nachttopf voll kostbarem Sprit wieder Richtung Auto gelaufen. Und während sie gerade dabei war, dieses kostbare Benzin in ihr Auto reinzufüllen, ist ein Motorradfahrer vorbeigeschnettert, hielt an und sagte ganz erstaunt, Ihren Glauben möchte ich haben. Heute geht's um das Thema Glauben. Und Glauben aus der Warte, aus der Perspektive heraus, dass es eines der 9 Geistesgaben ist, die uns in Korinther 12 beschrieben ist. Wo wir also sagen können und wissen können, es gibt ja, ich möchte es wiederholend sagen, interessanterweise gibt es 9 Geistesgaben und es gibt 9, nicht Geistesfrüchte, aber 9 Eigenschaften, die eine Geistesfrucht sind. Frucht sind, auf die kommen wir später, in Galater 5, Vers 22 zu lesen. So nehmt euch vielleicht einfach, falls ihr was zum Notieren habt, mal über eure Bibellese hinaus, könnt ihr gerne 1. Korinther 12 und Galater 5 durchlesen. Wir haben also 9 Geistesgaben und 9 Eigenschaften, die zur Geistesfrucht gehören. Und interessanterweise in der Zusammenfassung, dass Gott öfters in der Bibel auch als Taube wiedergegeben wird und wir einfach sagen können, interessanterweise hat eine Taube auch 9 verschiedene Federnarten. Und das bedeutet, die eine Federn, 9 verschiedene Federarten sind da, also mit einer kann man nicht fliegen, man braucht beide, 9, 2 Flügel. Und so sind die Geistesgaben und die Geistesfrucht sind jeweils mit 9 Eigenschaften beschrieben. Und heute wollen wir uns diese Gabe des Glaubens anschauen. Das letzte Mal, als ich über das Thema gesprochen habe, habe ich über die Offenbarungsgaben gesprochen. Das waren die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis und die Gabe der Unterscheidung der Geister. Wer das verpasst hat, wir haben eine weitestgehend aktuelle Mediathek. Auf gospelhaus.de kann man sich die ganzen Themen nochmal anhören, beim Bügeln und beim Autofahren. Und du kannst es deiner Alexa sagen, die spielt dir das ein. Ich habe das noch nie getestet, aber wenn es funktioniert, sag mir Bescheid. Also, die Gabe des Glaubens gehört in der Untergruppierung zu den Gaben, die Kraft, die etwas bewirken. Und die Gabe des Glaubens ist was total Krasses. Diese Gabe kann Berge versetzen. Die Bibel kennt einige Glaubenshelden, die anscheinend einen so unerschütterlichen Glauben hatten. Angefangen bei Abel, da kommt Henoch, da kommt Noah, da kommt Abraham, da kommt Josef, da kommt Jakob, da kommt Mose. Das sind nicht nur alles hippe Vornamen in der heutigen Zeit, sondern das sind Glaubenshelden des Alten Testamentes. Und wer in der Bibellese mit dabei ist, liest unheimlich viel zur Zeit gerade über Abraham. Und dann schreibt Hebräer 11, Vers 32, im Hebräerbrief schreibt der, geht der, der Schreiber das ganze Kapitel über Glaubenshelden ein, und ab Vers 32 heißt es dann: Wie viele von diesen Leuten soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörige aus dem Tod zurück. Also, jetzt haben wir schon drei Kapitel, die sich lohnen anzuschauen. Morgen habt ihr eine Bibellese frei. 1. Korinther 12, 5, Galater 5 und Hebräer 11. Glauben ist das Fundament, auf dem dein Lebensgebäude steht. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich so altmodisch mit Zettel hantiere, das ist für mich ganz ungewohnt, ist mein iPad ist noch nicht aufgetaucht, seit letzte Woche verschwunden ist. Falls du eins rumliegen hast daheim, du weißt gar nicht, wem es gehört, das ist meins wahrscheinlich. So. Und wie ist das bei einem Fundament? Wie ist das bei einem Fundament? Wenn Glaube das Fundament unseres Lebens ist, ist die Sache die, wie ist das denn bei einem Fundament? Du kannst erst erkennen, ob dieses Fundament etwas taugt, wenn es unter Beanspruchung kommt, wenn es Erschütterung erfährt. Und dann erleben wir das in Erdbebengegenden, auf einmal großes Geschrei ist und dann heißt es so, oh, offensichtlich haben wir am Fundament oder an der Statik doch was vergessen. Da wurden schnell irgendwelche Häuser hochgezogen, ohne das richtige Fundament zu haben. Das siehst du einem Gebäude von außen nicht an, ob das Fundament ein gutes ist oder ein schlechtes, wenn keine Erschütterung oder Senkung oder sonst irgendetwas der Fall ist. Also was macht derjenige, der etwas geschaffen hat? Er testet es, wie belastbar etwas ist. Ich komme ja aus der Produktentwicklung. Ich hatte über viele Jahre in der Entwicklung von Automatikgetriebe gearbeitet. Und mein Auftrag war, Testaufbauten zu machen, um zu schauen, ob ein Prototypgetriebe eigentlich für den Dauereinsatz in einem PKW überhaupt, ob es was taugt. Und ich kann euch sagen, alle, die ihr im Auto unterwegs seid, seid froh, wenn solche Erprobungen passieren, weil keiner mag zum Beispiel am zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwo liegen bleiben, weil entweder das Material eine Schwäche hat oder man vielleicht auch einfach übersehen hat, den entsprechenden Verschleiß zu erkennen. Aber in so einem Fall war es bei uns so, wir haben, und zwar nicht nur eins und nicht nur zwei Getriebe, wir haben viele Getriebe auf Herz und Nieren getestet. Wir haben alle Extremfälle und ungünstigsten Konstellationen mit zu wenig Öl, mit zu kalt, zu heiß, zu viel Toleranzen. Wir haben alles getestet. Das wurde gerüttelt und geschüttelt und auf den Kopf gestellt. Wenn Gott unser Schöpfer ist, wenn er in uns etwas wie Glauben hinein sehen möchte und säen möchte, dann ist das doch das Normalste von der Welt, wenn er nicht sagt, oh, das ist so schön, jetzt gucken wir mal, dass da nie mehr eine Erschütterung kommt, weil nicht, dass es zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Und dann passiert es aber doch, dass wir hier und da Menschen wahrscheinlich so wie umfallen sehen oder an uns selber, wo wir merken, das hat mich zutiefst erschüttert. Wisst ihr, in unserem Fall, in der Produktentwicklung, war das überhaupt kein Problem. Wenn was kaputt gegangen ist, dann haben wir es analysiert. Wir haben versucht herauszufinden, was war der Grund. Und dann, wie werden wir das für die Zukunft anders bauen, dass es belastbar ist und die Substanz stärker ist. Wenn Gott uns in uns Menschen Glauben hineinlegt, unser Glaube getestet wird, dann ist es für Gott kein Problem, wenn wir hier und da merken, das hat mich jetzt echt aus. Also da bin ich wirklich wie gescheitert. Wenn wir mit Gott bereit sind zu analysieren, was war eigentlich der Grund? Warum hat es mich so getriggert? Wo war die Schwachstelle und was müsste ich daraufhin verändern? Bist du schon einmal in deinem Glauben erschüttert worden? Dann bist du in sehr, sehr guter Gesellschaft. Lesen wir nochmal ab Vers 33 in Hebräer 11. Da heißt es, durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen. Das klingt nach Kampf. Das klingt nach echten Herausforderungen. Das klingt nach einem Ding, wo ich einfach sage, dann eigentlich doch lieber bequem auf dem Sofa sitzen, warm haben und so weiter. Das klingt extrem nach Kampf. Mit Gerechtigkeit regieren und bekommen, was Gott versprochen hat. Das klingt nach Regieren, Recht sprechen, Entscheidungen treffen. Ich denke an so Situationen, wie sie vielleicht König Salomo erlebt hat, wo zwei Frauen kommen und sich darüber beschweren und sagen, ey, das Kind, das hier noch lebt, ist meins und das Kind, das tot ist, ist der ihrs. Und jetzt denkt er sich, wisst ihr was, darüber möchte ich gar keine Entscheidung treffen, ich war doch gar nicht dabei. Das sind Herausforderungen. Und dann zu bekommen, was Gott versprochen hat. Abraham hat versprochen bekommen, dass er einen Nachkommen haben soll, dass er nicht nur einen, sondern eigentlich viele, so viele, dass es mehr sind als Sterne am Himmel und Sandkörner auf der Erde. Man schätzt, dass es mehr Sandkörner auf der Erde gibt wie Sterne am Himmel. Aber das ist viel. Und was hat Abraham erlebt? Jahr ein, Jahr aus, dass nichts passiert. Biologisch war die Uhr von seiner Frau schon lang durch. Und doch heißt es hier, haben sie bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Bei Abraham ist noch das Spannende. Wisst ihr, wie oft Abraham gescheitert ist? Abraham war jemand, der scheiterte, er war ja immer nur ein Herumziehender und zog dann eines Tages nach Ägypten. Und auf einmal kriegt er Muffensausen, richtig Schiss. Und er sagt, weißt du was, Sarah, du bist so schön, die ehren Gott nicht, die wären wahrscheinlich bereit, mich umzubringen, um dich zu haben. Sag doch den Leuten einfach, bist meine Schwester. Also in der Situation hätte Gott Abraham keinen Sohn schenken können. So einem Schisser. Sondern der hat erst mal so erschüttert worden, wie geht Abraham damit um? Das Ganze ist denen noch mal passiert, als er zu Abimelech kam, in seine Gegend. Und noch mal Schiss gehabt und erzählt, sag doch den Leuten, ich wäre dein Bruder. Dann geht's weiter. Sie verschlossen Löwen das Maul. Wisst ihr, ich glaube, im Glauben erschüttert zu werden. Also ich finde Löwen echt beeindruckend und ich liebe es, ein Gitter und eine Scheibe zwischen uns zu haben. Ich finde solche YouTube-Videos extrem toll, dass irgendwelche Menschen da bereit sind, solche Löwen so zu kuscheln wie Teddys. Und doch kriegst du immer wieder mal mit, wie halt dann doch einer so denkt, ach komm, ich beiß mal einfach zu, mal gucken, was passiert. Wie bei Siegfried und Roy mit seinen weißen Tigern. Aber die erlebten, wie Löwen das Maul verschlossen wurde, herausgefordert zu sein. Sie erlebten, wie Feuerflammen sie nicht versenkten. Sie erlebten, dass sie der tödlichen Klinge entkamen, Vers 34. Genau, nächste Folie. Dass die tödliche Klinge sie nicht... Genau, wo, danke. Sie entkamen der tödlichen... Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Das waren herausgeforderte Leute. Also ich habe so viel Potenzial mit Schwäche. Stell dir vor, was passiert, wenn Gott es transferiert und in Stärke umwandelt. Und dann noch das krasse: Frauen erhielten ihre geliebten Angehörige aus dem Tod zurück. Was für ein Hammer. Was für eine wichtige auch Botschaft war das der Versorgung für Frauen damals, wenn ihre Angehörigen gestorben sind, wenn es der Mann oder die Kinder waren, das war die Altersvorsorge, war futsch. Und Gott hat in dieser Not den Verlust einerseits schon mal zu quasi erleben und dann zu erleben, wie Gott eigentlich was verloren geglaubtes wieder zurückgegeben hat. Glauben ist eine Geistesgabe. Sie wird den Menschen individuell ausgeteilt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn wir alle an einem Tisch sitzen. Der große Meister, der, um nicht zu sagen, der Schöpfer, schöpft mit einem Schöpfer und er teilt dir aus von der Glaubenssuppe, und während wir so alle an einem Tisch sitzen, nimmt der Schöpfer diesen Schöpfer und er gibt dir von der Glaubenssuppe einen Schöpfer, und dem deinem Nachbar gibt er vielleicht zwei Schöpfer, dem wieder dem Nächsten gibt er vielleicht fünf Schöpfer voll Glaubenssuppe. Und wir sind dann gleich dabei und sagen, Moment mal, wo ist denn hier jetzt die Gerechtigkeit? Warum kriegt der so viel und ich krieg nur einen? Weil Gott es individuell austeilt nach seinem Maß, weil er weiß, was wir brauchen und mit was wir umgehen können. Und bei uns beginnt denn gleich so dieser Futterneid und diese Gerechtigkeitsdebatte. Warum bekommt er mehr? Das finde ich nicht in Ordnung. Gott, wäre ich so berufen oder begabt oder würde es bei mir so klappen wie bei dem, dann wäre ich auch voller Feuer und Flamme dabei. Gott macht an einigen Stellen in der Bibel klar, dass es nicht darum geht, dass wir Gott mit unserem Empfinden von Gerechtigkeit belehren sollen. Ich sage den Satz nochmal. Gott macht an einigen Stellen in der Bibel klar, dass es nicht darum geht, dass wir Gott mit unserem Empfinden von Gerechtigkeit belehren sollen, sondern dass wir mit dem, was wir an Glaubensportion erhalten haben, arbeiten sollen. Da steht nicht arbeiten, da steht eigentlich wirtschaften. Nee, eigentlich steht da nicht wirtschaften, sondern wuchern. Wuchern bedeutet, dass es nicht sowas ist wie, jetzt habe ich diese Art Glaubensportion bekommen. Gut, die ist jetzt weniger wie beim anderen. Jetzt gucke ich mal, was passiert, sondern dann zu sagen, hey, das ist das, was ich bekommen habe. Wie setze ich das jetzt ein? Und was mache ich denn damit? Wohlwissend, dass dann ja Proben kommt, kommen wir gleich drauf. Setze es ein, riskiere etwas. So wie der Bauer, der sein Feld bestellt, der es aussät und der sagt, in dem Moment, wisst ihr so, also ich habe selber noch nie Korn wirklich so gesät mit der Hand. Ich habe es aber schon oft bei uns gesehen, wie es mit der Maschine gesät wurde. Und wenn nicht gerade Monsanto da das Monopol drauf hätte und nur das Saatgut, das sie den Bauern verkaufen, ausgesät werden darf, der darf ja schon gar nicht mehr von seiner eigenen Ernte, die er bekommen hatte, einen Teil zurückbehalten, dass er wieder säen darf. Das ist ja das Verrückte in der heutigen Zeit. Sondern, aber damals war es so, dass wenn du so einen Sack voll Korn hast und hast dir überlegt, okay, es ist jetzt Frühjahr, ich habe nach dem Ende des Winters noch so viel Weizen übrig. Ich werde damit vielleicht noch bis in den Herbst hineinkommen, aber spätestens im Winter habe ich nichts mehr. Und da muss der Bauer sich entscheiden und sagt, ich werde dieses Saatgut im Frühjahr, wenn es anfängt, der Frost weg ist, ich glaube irgendwann im März oder April oder Mai wird dann dieses wird eingesät. Auf jeden Fall in dem Moment, wenn ihr dieses kostbare Gut, mit dem man echt sich einige Wochen noch über Wasser halten kann, wenn ihr das nimmt und in die Erde wirft auch, oder durch eine Maschine, das ist in dem, schon einen Tag später willst du das nicht mehr essen. Es ist A, zu mühsam wieder zu sauber zu kriegen und zum anderen hat ja schon ein Keimprozess angefangen und das ist nicht mehr für den Verzehr geeignet. Er hat es loslassen müssen von dem, was er eigentlich ja quasi sich beiseite geschafft hat, um darauf zu vertrauen, mit sehr viel Glauben, dass das Jahr über ein Jahr wird, wo Sonne, Regen, Wärme, Wind und Trockenheit in so einem guten Komposition hilft, dass diese Saat aufgeht und Frucht bringt. Und er sagt, wenn ich dir eine Portion Glauben gebe, dann geht es darum, setze es ein, wuchere damit. Also, wir lesen, dass Glauben eine Geistesgabe ist und dass Gott sie individuell austeilt. Und ich möchte folgende vier Dinge feststellen. Die sind ganz wichtig. Erstens, Glauben im biblischen Sinne kommt von Gott. Das können wir nicht eigenständig irgendwie produzieren, uns irgendwie herbeiklopfen oder mantramäßig irgendwie, dass da was geschieht, sondern Glauben im biblischen Sinne kommt von Gott. Zweitens, Glaube ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Das bedeutet, das können wir uns nicht irgendwie verdienen oder sonst irgendwie erarbeiten. Das wären jetzt quasi wie 1a, 1b. Glaube kommt von Gott und Glaube ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Drittens, und jetzt kommt es auf das an, was machen wir damit? Glaube ist eine Saat, die eingesetzt werden will, eingesetzt werden soll. Also, drittens, Glaube ist eine Saat, die eingesetzt werden soll. Und viertens, Glauben wird verständlicherweise auf Belastbarkeit getestet. Und manche Leute sagen, es ist wichtig, dass man seinen Glauben hat. Aber Leute, Glauben ist kein Selbstzweck. Ist nicht irgendwas so, ja, jeder soll so irgendwie seinen Glauben haben. Sondern Glauben ist etwas quasi, das wir von Gott geschenkt bekommen durch den Heiligen Geist, das eingesetzt werden will und das erprobt wird. Und jetzt haben wir quasi wie drei Teile. Und die habe ich jetzt mal bei der ersten Folie. Ich mag das mal an einem Beispiel festmachen. Also, an wen oder was glaubst du? Punkt 1. Zweitens, was ist deine Saat? Und drittens, wie könnte der Test aussehen? Wenn wir davon sprechen und sagen, das Wort Gottes ist voll davon, dass Gott uns Sündenvergebung und Errettung, also ewiges Leben, schenken mag. Also, ich glaube an Sündenvergebung und an Errettung. Bedeutet das, wir müssen etwas aussehen. Was sähst du jetzt aus? Was ist deine Saat? Meine Saat in dem Moment wäre Vertrauen, dass ich mir das nicht verdienen kann, sondern Jesus für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das muss ich investieren. Dieses Vertrauen muss ich investieren. Und jetzt kommt das, worauf wir alle keinen Bock haben, dass jetzt kommt die Erprobung, der Test, und wie könnte der aussehen? Lügen und Zweifel von innen oder von außen. Haben wir das Prinzip begriffen? Also an was glaubst du? Was investierst du dafür? Und wie könnte der Test aussehen? Und wenn wir das verstanden haben, dann werden uns Dinge nicht so leicht aus der Umlaufbahn werfen, wenn diese Aspekte immer die gleichen sind. Für was glaube ich? Nächster Aspekt wäre jetzt zum Beispiel, ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Und jetzt, was ist die Saat? Wenn ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, was ist die Saat? Obwohl ich scheinbar nicht genug habe, setze ich Finanzen fürs Reich Gottes frei und investiere in Gottes Reich. Jetzt ist die Sache die, das mag für uns übrigens gar keinen Sinn machen. Und ich staunte, wie unsere, manchmal auch unsere westeuropäische Haltung in dem Bezug ist. Und ich staunte über die Haltung, als ich in Missionseinsätzen in Rumänien war, wo ich gemerkt habe, dass Menschen, die selber eigentlich fast nichts haben, die auf einmal mit einer Art und Weise das Wenige, das sie haben, teilen und Anteil haben. Und was für ein köstlich Ding ist es, wenn wir quasi sagen, von dem wir erwarten, dass er uns versorgt mit mehr, als wir brauchen, dass ich dem von dem Wenigen, das ich habe, zurückgebe und dadurch sage, ich glaube, dass du Gott mein Versorger bist. So, Umkehrschluss, wenn ich also nur als Lippenbekenntnis habe, ja, ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, aber ich investiere meinen Glauben nicht mit Finanzen, dann ist dieser Glaube nur Lippenbekenntnis. Und jetzt kommt aber noch eins obendrauf. Wie könnte der Test aussehen? Eine kaputte Waschmaschine, eine Autoreparatur. Etwas, was uns eigentlich an den Punkt bringt zu sagen, wie dumm bist du, dass ich das jetzt eigentlich gespendet habe. Ich bräuchte das doch für meinen zweiten Urlaub oder für was auch immer. Nächster Aspekt. Ich habe ein paar gemacht. Als an wen oder was glaubst du, dass Gott einen wunderbaren Plan für dein Leben hat? Was investierst du? Ereignisse im Leben, auf die wir keinen Einfluss haben, trotzdem aus Gottes Hand nehmen. Gibt es Leute in unserem Umfeld, und ich beobachte das bei mir selber, dass ich sage, ich glaube schon, dass Gott einen wunderbaren Plan hat, aber dann läuft irgendwas blöd. Und dann falle ich aus meinem Vertrauen heraus. Und vielleicht wie ein Abraham, der sagt, jetzt habe ich Angst, weil ich in einer Umgebung bin, wo Menschen mir nach dem Leben trachten könnten oder es nicht gut mit mir meinen. Merkt ihr, die Saat, die ich in dem Moment säen muss, ist, dass ich Ereignisse im Leben, auf die wir keinen Einfluss haben, aus Gottes Hand nehme. Und jetzt, wie wird der Test wohl aussehen? Persönliche Rückschläge oder Zeit. Ey, Zeit ist ätzend. Ihr wisst ja, Zeit ist total bescheuert. Also auf etwas mehrere Jahre warten macht keinen Spaß. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht. Also ich habe meistens keinen Bock. Ich gehöre zu den Menschen, die beten, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Bitte gleich. Aber manchmal ist es dieses Ausharren. Also der Test könnte sein, die Verheißung ist da, wie bei Abraham. Und jetzt ist die Verheißung da und ich sehne nichts. Und ich sehne nichts und ich sehne nichts. Und wisst ihr was, dann könnte man irgendwann noch sagen, weißt du was, dann kannst du mir doch gestohlen bleiben, weil du nicht in meinem Zeitablauf das gemacht hast. Dann mache ich halt mit deiner Sklavin ein Kind. So hat es Abraham gemacht. Gott gesagt, nee, so meinte ich das nicht, dass du menschlich da, sondern warte doch, dass ich meine Verheißung einlöse. So, nächster Aspekt. Ich möchte es nicht zu lang und langatmig machen. Also, an wen oder was glaubst du, dass Gott mit dir Reich Gottes bauen will? Was wäre die Saat? Sich Gott zur Verfügung stellen, bereit zu sein, Komfortzonen zu verlassen. Und jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Aspekt des Glaubens nochmal. Glauben bedeutet immer, Komfortzonen zu verlassen. Das ist echt auch ätzend. Manchmal würden wir denn lieber sagen, okay, wir lassen das im Glauben, reicht's mit der Rettung und mehr bräuchte ich nicht. Glauben, dass Gott mit dir Reich Gottes bauen will, sich also aus Komfortzone herausrufen zu lassen, was könnte jetzt der Test sein? Andere sind scheinbar erfolgreicher wie du. Oder das stellt sich nicht so ein, wie du es vorgestellt hast. Du bist wieder Zeit, langer Atem, was auch immer notwendig ist. Und dann wäre jetzt so, das sind jetzt eher denn auch abstrakte Dinge gewesen. Das können wir noch viel persönlicher machen. Ein letztes. An wen oder was glaubst du? Ich würde gern frei und ohne Angst reden können. Was wäre die Saat, sich nicht zu verstecken im Kämmerchen und sagen, ich kann einfach nicht reden, sondern dann ist die Saat, sich in kleinen, in vertrauten Gruppen immer wieder mehr auszuprobieren, zu testen, Nutzen vor Leuten zu sprechen. Erzähl denen deine Story, was du mit Gott erlebt hast. Was könnte der Test sein? Selbstzweifel oder Unwohlsein. Und das Unwohlsein will dir natürlich sagen, das ist gut. Du hast dich die Komfortzone verlassen. Geh wieder zurück, ist alles gut. Aber Glaube, der nicht als Saat hinausgesät wird, der ist so wie ein Gebäude, wie das Fundament eines Gebäudes ohne einen Sturm. Und ich verspreche dir, in heutigen Zeiten ist nichts mehr normal und sicher. Und wir erleben, dass unsere Häuser, unsere Bäume, unsere Brücken Extremsituationen ausgesetzt sind. Meint ihr denn, dass es nicht in unserem normalen in unserem Leben genauso der Fall sein wird? Also, an wen oder was glaubst du? Was ist die Saat? Und was könnte der Test sein? Ich habe von einem kleinen Jungen gelesen, Mitte 1850 irgendwann. Der kam nach Hause zu seiner Mama, hat den Brief vom Lehrer in der Hand, konnte noch nicht lesen und schreiben, hat den Brief der Mama gegeben und fragte dann ganz interessiert, Mama, was steht denn da drin? Die Mutter öffnet den Brief, liest sich das an und liest laut vor, sehr geehrte Frau sowieso, Ihr Sohn ist viel zu intelligent und wir alle scheinen nicht geeignet zu sein, ihn zu unterrichten. Bitte machen Sie das zu Hause. Viele Jahre später ist diese Frau tot. Aus diesem Mann ist einer der wichtigsten Erfinder der Welt geworden, Thomas Edison. Er kriegt diesen Brief in die Hand von damals liest und liest folgenden Satz, der wirklich dran gestanden ist: Ihr Kind ist behindert und wir denken, es ist besser, er bleibt zu Hause, dass wir nicht die Aufmerksamkeit so sehr auf ihn lenken müssen, sondern für die Kinder, die was taugen, den Unterricht gestalten können. So frei formuliert. So, die Frau, die, wann, wen oder was glaubte sie? Sie glaubte an das Potenzial ihres Kindes. Was war ihre Saat? Sie hat in dieses Kind investiert, weil sie gesagt hat, es lohnt sich. Ich glaube, dass da mehr da ist, als Menschen von außen betrachten. Und wie könnte der Test aussehen, dass Menschen von außen sagen, dein Kind ist doch zu doof. Du bist zu doof. Das schaffst du nicht. Und heutzutage, Thomas Edison, wir können es wahrscheinlich googeln, da gibt es so viele Dinge, auf die Thomas Edison gestoßen ist als Erfinder, von denen wir heute profitieren. Ich glaube, Gott möchte dich und mich herausrufen, aus unserer Komfortzone herauszutreten und zu sagen, ich möchte die Geistesgabe des Glaubens erstmal geschenkt bekommen und dann geht es immer darum, was investierst du und wie gehst du mit dem Test um? Und jetzt haben wir wunderbarerweise ein paar Zettel vorbereitet, rein zufällig. Können wir noch mal letzte Folie gerade drauf haben? Da seht ihr jetzt quasi, an wen oder was glaubst du, was diese Saat, wie könnte der Test aussehen? Weißt du, ich glaube, wir können alle nicht unbedingt feststellen. Das werden wir dann feststellen, was ist der Test, wenn wir drin sind. Und ich mag jetzt zum Ende meiner Predigt, bevor der Lasso so ins Abendmahl geht, sage ich jetzt gerade, möchte ich euch einfach so einen Augenblick der Ruhe geben und sagen, wenn Glaube nicht praktisch wird, ist er nutzlos. Nimm dir was vor, ganz persönlich, vielleicht etwas, vor dem du momentan stehst, und dann mach es so, dass du dir in den nächsten Tagen, vielleicht heute Abend oder irgendwann, dieses vornimmst und sagst, an wen oder was glaubst du? Und dann mach es fest und sag, was ist die Saat, die ich bereit bin zu geben? Und dann, wie könnte der Test aussehen? Ich mache es an einem biblischen Beispiel fest. An wen oder was glaubst du, dass Gott dich gebrauchen kann, um 5000 Menschen satt zu machen? Was war die Saat im Biblischen? Es waren 5 Brote und 2 Fische. Und wie könnte der Test aussehen, dass vielleicht sogar relativ enge Mitarbeiter vom Meister selber sagen, wir sagen es zwar mal höflichkeitsweise, dass da einer da ist, aber eigentlich kannst du es vergessen, Junge, geheim. Das logistisch hast du offensichtlich null Ahnung und mit Vermehrung und so weiter. An wen oder was glaubst du? Was ist dein Investment? Und um nicht erschrocken zu sein, wenn ein Test kommt, wie könnte der Test aussehen? Unser gottgegebenes Maß an Glauben trägt das Potenzial zur Vergrößerung in sich. Und wenn wir konkrete Glaubensschritte wagen, wachsen wir im Glauben. Ich möchte beten. Jesus, ich selber bin durch dieses Thema und durch diese ersten biblischen Geschichten des ersten Buch Moses ganz neu fasziniert und ermutigt, neu größere Dinge zu glauben, als meine Komfortzone zulassen. Und Jesus, ich bete echt, dass wir alle, und darauf möchte ich mich so einfach neu einlassen, zu sagen, Wir wollen als Gemeinde, als Gospelhaus größer denken, als was vielleicht vor Augen ist. Wir möchten nämlich Menschen, das ist mein Herzensanliegen, dass wir Menschen, die ohne Perspektive, Menschen, die vielleicht in Not und in Streit, in irgendwelchen Süchten oder in Verirrungen verhaftet sind, von anderen abgelehnt sind oder sich zum Gespött der Leute gemacht haben, dass diese Menschen dich finden und aufblühen. An das glaube ich. Jesus, ich bete echt, dass du mir zeigst, was ist meine Saat dafür? Wie kann ich da, was soll ich da hinein investieren? Und was sind das vielleicht für Tests, die kommen, die mich davon abhalten, abbringen lassen möchten und die mich zur Aufgabe zwingen wollen? Und so bete ich, dass jeder von uns für sich echt Dinge findet, an denen er vielleicht auch gerade echt dran ist, zu sagen, wofür glaube ich? Was bin ich bereit zu investieren? Und falls und weil die Tests kommen, ich möchte davor nicht erschrocken, zurückschrecken. Ich möchte zu den Glaubenshelden zählen. Dass die Aufzählung von Hebräer 11 weitergeht und mein und dein Name auch drin steht. In der Fortführung Hebräer 11 in der himmlischen Welt, in Jesu Namen. In Jesu Namen.